Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und dies ist Teil 1 der Interviewfolge mit Ralf Maurer. Ich habe mit Ralf Maurer ein Interview geführt, das ging fast 90 Minuten, also anderthalb Stunden. Und ich glaube, damit auch einer der längsten Folgen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, komm, wir machen da zwei Teile draus, denn es ist so spannend. Da waren so viele Dinge dabei, denn wir haben unter anderem über das Thema Category Management gesprochen, also Warengruppenmanagement. Wie geht man das richtig an? Und wenn du in deinem Unternehmen im Einkauf natürlich auch Warengruppen hast, da sind ein paar ganz spannende Themen dabei. Wie sieht Ralf Maurer das Thema Warengruppenmanagement? Denn er hat über 30 Jahre Erfahrung im ganzen Thema Einkauf, hat verschiedene Bereiche, ist durch verschiedene Bereiche gegangen, erkennt oder ist Experte in den Bereich Handel, auch also Einkauf im Handelsunternehmen, Einkauf auch im produzierenden Gewerbe, hat da wirklich ein sehr, sehr breites Wissen und auch nochmal ganz andere Ansätze, die ich so noch gar nicht gesehen habe. Und er hat über 2 Milliarden oder er hat im Gespräch nachher sogar gesagt, fast 3 Milliarden Einkaufsvolumen nachher gehabt. Und das ist dann schon auch eine Dimension, die ich gar nicht so greifen kann. Und da können wir und kannst du auch als Zuhörer eine Menge von mitnehmen. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören bei Teil 1. Und ich freue mich wie immer auf ein Feedback. Lass gerne eine Bewertung da, abonniere den Kanal. Und jetzt los geht's und viel Spaß mit dem Podcast mit Ralf Maurer.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Herr Lieber. Freut mich sehr und freue mich sehr auf das Gespräch heute.
Ja, ich habe jetzt schon mal so ein bisschen angeteasert, 2 Milliarden Einkaufsvolumen. Aber bevor wir da reingehen, damit der Zuhörer vielleicht weiß, wer ist heute im Interview, dass Sie einmal ganz kurz so die Vita, was haben Sie gemacht und wo stehen Sie jetzt und was macht Sie zum Spezialisten auch für das Thema Einkauf?
Ja, mache ich sehr gerne. Ja, wie gesagt, mein Name ist Ralf Maurer. Und bin jetzt Inhaber und Gründer der Vertify Consulting. Das ist ein Unternehmen, ich nenne es immer Boutique-Beratung, die sich spezialisiert hat für Einkauf und Category Management, die ich im vergangenen Jahr gegründet habe. Fokus sind Handelsunternehmen, mittelständische Betriebe und aber auch der technische Industrieeinkauf. Das heißt, wir gucken uns schon an, wie man Einkaufspotenziale und gleichzeitig aber auch Sortimentspotenziale, ich denke, darüber werden wir heute auch sprechen, Warengruppenmanagement, wie man das am besten optimiert und vor allen Dingen ganzheitlich sich anguckt. Wie bin ich da hingekommen? Ich habe im Prinzip eine Vita, die geht 30 Jahre durch den Handel und durch den Einkauf. Und eigentlich würde ich sagen, so in zwei großen Steps. Ich habe gestartet ganz klassisch im B2C als Inhouse Consulting bei der Metro AG. Da habe ich mehr oder weniger Retail und dann aber auch schon Category Management. Ich gebe zu, mit meinem Jahrgang, bin jetzt Ende 50, das waren die Zeiten, wo Category Management gerade aufkam in Europa. Wir guckten also alle ganz neugierig über den Teich, was da gerade passiert. Und die Stichworte waren natürlich mit Walmart sehr, sehr groß und haben wir uns sehr genau angeguckt. Von daher kommt auch so eine Anfangsleidenschaft, die ich da eigentlich mitgebracht habe. Ich habe mich immer dann weiter in meinem Leben konzentriert auf Einkauf und Category Management. Hab dann nach 15 Jahren, wie gesagt, Metro und dann auch Otto Versand, ein Start-up im E-Commerce-Bereich, bin ich dann eigentlich durch einen Zufall in den Bereich B2B gekommen, aber nicht weniger spannend, ist nämlich genauso, Handel und Einkauf spielen auch hier die gleiche Rolle, vielleicht manchmal mit einer etwas anderen Komplexität, ich glaube, da kommen wir heute auch nochmal dazu, weil im klassischen B2C-Bereich wird immer mehr durchgesteuert. Im B2B-Bereich, Großhandel, technischer Einkauf, müssen Sie viel mehr abstimmen mit dem Vertrieb, mit der Produktion. Das Schnittstellenmanagement spielt hier eigentlich eine sehr große Rolle. Da habe ich jetzt unterschiedliche Stationen im Bereich Independent Automotive Aftermarket gehabt. Die letzten waren dann bei der Europart als Chefeinkäufer, Mitglied der Geschäftsleitung. Das war Private Equity, Familienunternehmen wurde von Private Equity übernommen. Und wir haben das dann zum Exit geführt. Und logischerweise ahnen Sie, meine Rolle als Einkaufschef war dann auch, die Synergien aus dem europäischen Einkauf zu holen. Und das war insbesondere im Bereich Lieferantenmanagement sehr, sehr spannend, weil da war viel zu holen. Manchmal deutlich mehr, als man glaubt. Und dann, das hatten Sie schon angedeutet, in meiner letzten Funktion nochmal Private Equity als dann Chief Product Officer bei der Rubix Ltd. in London. ebenfalls Private Equity zusammengekauft, mehrere Großhändler, Umsatz insgesamt 3 Milliarden Euro und ein Einkaufsvolumen von knapp 2 Milliarden. Ich würde insgesamt wahrscheinlich waren es 1,6 Milliarden, 1,7 Milliarden. Aber auch hier europaweit, also ich hatte immer einen europaweiten Fokus, nicht weltweit. Wir waren letztendlich auf dem europäischen Markt tätig. Natürlich mit weltweiten Lieferanten, keine Frage. Und auch hier war der Auftrag, das Sortiment zu optimieren, Bestände zu optimieren und natürlich dann aber auch durch unsere Buy-and-Build-Strategie wirklich Einkaufssynergien und Einkaufsvorteile auch zu realisieren. Also soll heißen, das mag kein Lieferant hören, aber es ist halt Realität. An jeder Akquisition muss der Lieferant sich in irgendeiner Form beteiligen. Sonst hat der Einkauf einen schlechten Job gemacht. Ja, und das hat mich jetzt in die, ich sag mal, mit einem relativ breiten Fundus an Expertenwissen, an Management, auch gerne ein bisschen schon General Management, jetzt dann auch in die Entscheidung getrieben, das möchte ich gerne auch weitergeben, zum Ende meiner Karriere in wirklich, wo ich meinen Fokus habe, mittelständische Unternehmen. Und da fühle ich mich jetzt sehr wohl, betreue den DACH-Raum UK und auch Benelux.
Wow, das ist eine Wahnsinns-Vita und auch ich glaube, wir könnten den ganzen Tag darüber erzählen, was Sie erlebt haben und was Sie dort geändert haben und verändert haben. Ich habe hier zwischendurch immer schon Stichpunkte gemacht, weil ich gesagt, da sind so viele Sachen dabei, auch die spannend sind. Für mich ist auch nochmal interessant, der Unterschied. Sie haben das schon ganz kurz angesprochen, das Thema, wenn ich in Handelsunternehmen bin oder auch im produzierenden Gewerbe, dass dort auch die Schnittstellen unterschiedlich sind. Sie kennen beide Seiten. Ich kenne jetzt aus unserem Unternehmen natürlich nur die eine Seite und weiß natürlich, ja, Einkauf muss auch mit der Produktion und mit dem Vertrieb und die Schnittstellen, die müssen da sehr eng sein. Aber wo sind da die Unterschiede? Also vom Handelsunternehmen zum produzierenden Unternehmen und im Speziellen natürlich im Blick auf den Einkauf.
Ja. Ich würde sogar im Handel noch mal ganz kurz unterscheiden wollen zwischen den vielleicht am extremsten zwischen dem Lebensmitteleinzelhandel, die wirklich fast durchsteuern. Das nimmt mir jetzt hoffentlich keiner der Kollegen in den Filialen sieht mir das nach. Im Lebensmittelhandel haben wir eigentlich keinen wirklichen Vertrieb, sondern sie haben da Operations. Das heißt, der Einkauf hat dort eine extrem hohe Verantwortung und da kommt ja auch das Thema Category Management her. Walmart ist eben auch ein Lebensmittler von seinem Ursprung her. Dort wird durchgesteuert und durchgesteuert bedeutet, sie entscheiden am Ende des Tages als Einkäufer über die Flächenbelegung, über die Verfügbarkeit und auch über das Pricing. Das ist natürlich jetzt, wenn ich jetzt die nächste Stufe gehe, im Großhandel sieht die Welt ganz anders aus. Nehmen wir auch hier ein Beispiel erstmal. Der Lebensmittelbereich liegt manchmal vielleicht zwischen 30.000 und 50.000 SKUs. Im Großhandel reden sie dann über 500.000 und mehr. Das heißt, und da beginnt im Übrigen auch die Problematik für den Einkauf. Also die hatte ich dann auch bei Rubix. Welchen Teil dieses Einkaufs können sie eigentlich wirklich noch ernsthaft abdecken? Und welchen Teil müssen sie mehr oder weniger fast vernachlässigen? Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass dann gerade im Großhandel auch nochmal, und ich denke, da komme ich gleich auf die Industrie zu sprechen, im Großhandel der Vertrieb eine sehr, sehr starke Rolle noch hat, weil er nah am Großkunden ist. Also nehmen wir das Beispiel Rubix. Wenn dann ein Kunde sagt wie Siemens, ich brauche die und die Marke für das und das Teil, dann sagen sie als Einkäufer relativ selten, nee, beschaffen wir nicht. Wir haben eine andere Sortimentstrategie, sondern dann sind sie natürlich schon erstmal geneigt, diesem Wunsch zu folgen. Aber, und da ist die Gefahr. Und jetzt muss man immer sehr genau aufpassen. Kann ich dann auch wettbewerbsfähig bleiben? Ich sage immer zum Vertrieb, und gleich komme ich, was will der Kunde wirklich? Hat er dir gesagt, ja, er wollte die Marke? Hast du ihm auch gesagt, dass wir vielleicht eine gleichwertige Marke zu einem besseren Preis mit einer hohen Verfügbarkeit haben? Also, was sagt der Kunde und was will er wirklich? Und ich glaube, das ist auch nochmal in der Industrie sehr wichtig. Dort spielt die Produktion eine große Rolle und die gibt sehr stark viel vor. Und jetzt gibt es eigentlich für mich sehr vergleichbar mit dem Großhandel den aktiven und den eher passiven, reaktiven Einkauf. Der aktive Einkauf versucht zu verstehen, was will die Produktion wirklich von mir? Und der Passive beschafft das, was die Produktion sagt. Und deswegen glaube ich zum Beispiel im technischen, jetzt ich rede im Wesentlichen, aber über den technischen Einkauf, wenn wir über Industrie reden, ich glaube, das betrifft auch einen Großteil Ihrer Zuhörer. Wir dürfen ja hier, was ich hier weiter sehe und warum ich glaube, die Methoden aus dem Category Management so für extrem wichtig halte, das Category Management sagt ja, oder Warengruppenmanagement sagt ja am Ende des Tages, definiere erstmal die Rollen deines Sortimentes. Also habe ich eine Ergänzungsfunktion, habe ich eine Pflichtfunktion, also das ist das Brot- und Buttergeschäft, oder will ich mich mit dieser Warengruppe wirklich profilieren? Und da gibt es noch andere Rollen. Das Wichtige dabei ist, und da bleiben viele immer auf der Hälfte der Strecke stehen, man definiert das in PowerPoint, aber dann müssen sie es eigentlich durchdeklinieren bis zum Ende, weil das hat einen großen Unterschied auf wie viel Fläche, welche Preise, wie viel Bestand, wie viel Marketing. Und jetzt müssen sie es dann auch als, ich sage mal, der CFO muss es dann auch aushalten, unterschiedliche Kennzahlen zu akzeptieren. Eine Profilierungsrolle hat eine andere Lagerumschlag als eine Pflichtkategorie. Und jetzt kommt die Logik im Einkauf, im Industrieeinkauf. Die das wirklich am besten schon beherrschen, und Siemens, glaube ich, jetzt, wenn wir mal von denen in die große Industrie gucken, ist da sehr, sehr weit führend, die haben es geschafft, ihre Einkaufsgruppen in genau solche Einkaufsrollen zu definieren, um letztendlich zu klassifizieren, was ist jetzt im Einkauf wirklich wichtig? Ist es der Preis? Also Qualität immer vorweggegeben, dass ich an irgendeiner Stelle habe ich meine, sagt die Produktion, und das ist auch, glaube ich, nicht diskussionsfähig. Ich habe eine bestimmte Qualität und die muss es dann auch sein. Aber nehmen wir jetzt Verfügbarkeit. Und das ist ja in der aktuellen Zeit, sehr spätestens seit Corona und dann auch mal, ich sage mal von der Doppelkrise Corona und jetzt auch noch Ukraine, bekommt ja diese Thematik Supply Chain Resilience, also dieses Lieferkettenstabilität, eine ganz große Bedeutung auch für die Produktion. Aber viele machen meiner Meinung nach jetzt den Fehler und versuchen wie kann man es formulieren? Sie generieren daraus fast eine Mission Impossible für den Einkauf. Weil wenn sie hingehen und sagen, ich will jetzt alles überall 2-3-fach gesourced haben als Mittelständler und alles teilweise auch noch nach Europa und es darf nicht, dann werden sie das mit dem großen Verlust von Wettbewerbsfähigkeit, sprich deutlich höheren Preisen bezahlen müssen. Wenn nicht sogar mit Komplexität. Ja, ich sage immer bei so einem, ich hatte letztens einen Kunden, einen Mittelständler, knappe 100 Millionen. Und der sagte mir, ja, guck mal, wir müssen jetzt unsere Sortimentsgruppen von China auf 3 Lieferanten verteilen. Europa und noch. Und dann gehen Sie ein bisschen weiter in der Warengruppe mal runter und sagen, okay, jetzt willst du 1 Million auf 3 Lieferanten verteilen? Das wird spannend. Also soll heißen, in diese Verhandlung möchte ich mit dem chinesischen Lieferanten nicht eintreten müssen, weil sie verlieren sofort, sie verlieren erstens Kondition und zweitens viel schlimmer, was diskutieren Sie jetzt? Welche Referenzen bekommt denn welcher Lieferant? Belege ich die doppelt? Das macht die Sache noch komplizierter, nämlich mehr Bestände. Oder teile ich sie auf, dann haben sie aber nur eine gefühlte Resilienz. Und da, glaube ich, wird es sehr spannend, wo der technische Einkauf durch die Klassifizierung in Einkaufsgruppen sagen kann, hier ist wirklich Preis das Alleroberste. Also ich gehe mal in meine Branche zurück, sagen wir Bearings, Welzlager oder im Automotive im Bereich Bremse. Wenn sie dann sagen, ich will in einem Bremsbelag, ich will da jetzt sozusagen eine Strategie aufbauen, mit der ich sozusagen meine Lieferfähigkeit in jedem Preis aufrechterhalte, ist das schön und gut. Wenn Sie die nach Europa holen, zahlen Sie 10%, 12%, 13% mehr in einer Warengruppe, die extrem preislich umkämpft ist. Und so, glaube ich, gilt das auch für die Industrie. Sie haben in der Produktion ein paar Themen, wo Sie sagen, ach, da dürfen wir eigentlich am Preis nicht ran. Und dann gibt es gerade im Ergänzungssortimenten Zubehör und andere Sachen. Da passieren, wir kennen alle die Beispiele, wo auf einmal Kabelstränge in der Automobilindustrie fehlten. Das ist eine klassische Zuordnung, wo eigentlich die, die ein Fehler passiert war in der Zuordnung der Einkaufsgruppe, weil am Kabelstrang, ob sie den ein paar Euro teurer einkaufen oder nicht, daran geht die Welt in dem Moment nicht zugrunde. Das hat eigentlich eine relativ geringe Auswirkung auf die gesamten Total Cost of Ownership für die Produktion. Und hier muss der Einkauf sagen, okay, an dem Produkt darf uns nichts passieren, weil da kann eigentlich, da sind wir preislich ein bisschen flexibler. Das ist für mich das Entscheidende, wenn sie, dass man sich einigt. Und jetzt kommt das Schnittstellenmanagement. Das darf der Einkauf nicht alleine machen, sondern sie müssen mit Produktion, Vertrieb letztendlich das zusammen festlegen, damit es auch eine, und auch Finance, sorry, ich habe das gerade, Sie merken, ich habe eine sehr spezielle und freundschaftliche Beziehung immer zu meinen Finanzkollegen gehabt, weil die KPIs müssen halt in die Strategie passen. Die dürfen, da gilt nicht one fits all. Ja, ich kenne immer dieses, ja, welcher Lagerumschlag ist denn gut? Meine Antwort ist jedes Mal, das kommt drauf an. Welche Roller, und zwar für die gleiche Warengruppe in unterschiedlichen Unternehmen, kann die Antwort völlig unterschiedlich sein. Wenn der eine das nur als Ergänzungssortiment definiert und der andere will sich profilieren, dann muss der CFO verstehen, okay, das hat auch Auswirkungen auf meine KPIs. Und deswegen ist das Schnittstellenmanagement hier so extrem wichtig, weil sie letztendlich als Einkäufer A, das nicht alleine festlegen können, B, den Konsens brauchen und damit auch ein bisschen die Rückendeckung zu sagen, okay, wir sind uns einig, hier spielt Qualität erste Rolle, hier ist der Preis, hier ist Verfügbarkeit und so weiter. Im Übrigen, ich weiß nicht, das wird sicherlich bei Ihnen auch jetzt inzwischen immer mehr auftauchen und leider Gottes heißt das im Sinne von Komplexität. Jetzt kommt ja noch das Thema ESG-Standard obendrauf. Und auch da braucht es Einigung mit der Produktion, in welche Thematik hat hier absolute Prio und wo ist das vielleicht sekundär nur zu berücksichtigen.
Ich fand, also für mich, für das ganze Thema Warengruppe nochmal, bei mir ist in meinem Kopf die Warengruppen auf, also wie kategorisiere ich überhaupt? Und wenn ich jetzt an unser Unternehmen denke und auch an die Unternehmen, die ich denn kenne, die gucken, okay, das sind Leitern, das sind Podeste, das sind die. Und die gehen ja eher nach klassischen Kategorien, wie sie sind. Also das sind Blechbauteile, die kriegen eine Warenbaugruppe, Kleinbauteile, Großbauteile. Wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, ist es aber der richtige Weg zu gucken, okay, warte mal ganz kurz, ja, das kannst du machen. Aber guck bitte auch mal nach den, also eine Einteilung vorzunehmen nach, okay, diese Warengruppe ist preislich unrelevant. Hier auf dieser Warengruppe haben wir Preisdruck. Da ist das Thema ESG wieder absolut wichtig. Da gibt es kein No-Go. Also das sind ja zwei unterschiedliche Gesichtspunkte. Wer macht da was richtig oder wie? Oder verbindet man das? Also nur, um da vielleicht nochmal so den Bogen zu schließen.
Das ist eigentlich der, aus meiner Sicht, im technischen Einkauf der wirklich wichtigste Teil. Diese vorbereitenden Arbeiten einmal extrem gründlich zu machen, das ist auch nicht an einem Tag gemacht. Sondern sie müssen halt Einkauf und nochmal müssen eigentlich alle an den Tisch, gerade jetzt Einkauf und Produktion, manchmal auch die F&E nochmal mit dabei, ja, weil man je nachdem spielen ja auch Rohstoffe nochmal eine Rolle. Und dort müssen sie sich eigentlich wirklich einigen darauf, welche Rolle spielt dieser Beschaffungsartikel in der Produktion und was bedeutet da. Welche Form der jetzt zum Beispiel Lieferfähigkeit, Lagerfähigkeit spielt dann wiederum auch eine Rolle. Kann ich das relativ hoch lagern? Habe ich da ein Problem? Ist das die Lagerung, nehmen wir mal Chemikalien, sogar teuer? Daraus ergeben sich ganz unterschiedliche Anforderungen an den Einkauf und deswegen auch immer für mich so unterschiedliche KPIs. Also immer, wenn ich als zu einem Kunden komme und er zeigt mir ganz stolz, dass alle Warengruppen ähnliche KPIs aufweisen, dann weiß ich, dass was schief läuft, weil er eben sich nicht Gedanken gemacht hat, welche Rolle eigentlich seine Beschaffungsartikel für die Produktion oder auch für die Lagerhaltung wirklich haben.
Aha. Auch ein spannender Ansatz zu sagen, okay, also guck, das ist ja der Klassiker, ne? Wir haben die Warengruppen schön aufgeteilt und das sind die Zahlen dazu, aber die sind alle gleich, aber sie dürfen gar nicht gleich sein, weil sie alle eine unterschiedliche Bedeutung haben. Ich sag mal, Mein Büromaterialdrucker und Papier hat eine ganz andere Bedeutung als die Warengruppe Blech, also bei uns jetzt zum Beispiel. Das ist ja Lagerung, Verfügbarkeit, da sind ja ganz andere Faktoren dran.
Das halte ich so richtig, deswegen auch nenne ich das immer Konsens im Management, damit sich alle darüber einig sind, weil sonst kommen sie in eine Diskussion, ich nenne das immer, da hat jeder recht. So heißt das, führt leider zu gar nichts, ja. Sondern wirklich Einigung kriege ich auch mit meinem CFO. Also ich nehme mal ein Beispiel aus dem Handel. Private Equity, ganz typisch. Wir müssen Eigenmarke forcieren. Okay. So. Also Eigenmarke heißt mehr oder weniger nach China gehen, Asien gehen, weite Beschaffungswege. Erhöht das Risiko. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Cash erhöht definitiv ihren Warenbestand. Wer sozusagen das nicht gleich mit berücksichtigt, wird immer eine Bauchlandung erleiden. Und das ist für den Einkauf eigentlich genau das Gleiche. Ich gehe nach China oder nach Asien oder wo auch immer, Südamerika. Ich brauche dafür andere Kennzahlen und muss mir bewusst sein, was ich sozusagen an Vorteil, wie bezahle ich den Vorteil? Und das kann der Einkauf ja für sich eigentlich gar nicht entscheiden, sondern ganz wichtig die Produktion dazu, weil die letztendlich weiß, welche Rolle und welches Gewicht dieser Artikel hat. Und gibt es Möglichkeiten, einen Artikel im wirklichen Worst Case noch innerhalb von Europa sozusagen Shortcut zu beziehen? Oder nein, haben wir nicht. Und dann brauchen Sie auch eine Lagerhaltung. Also das ist wichtig, dass Sie die Kennzahlen in einem Management-Team wirklich gemeinsam abstimmen.
Das wollte ich gerade sagen. Also das ist ja grundsätzlich auch eine Entscheidung, was mit der Grundausrichtung eines Unternehmens zu tun hat. Also wenn wir jetzt sagen, pass auf, okay, wir sitzen zusammen und sagen, Einkauf, Produktion oder Entwicklung und Finanzen und CFO, alle sitzen zusammen. Und dann geht es ja darum, okay, lass uns eine Eigenmarke machen. Ja, was bedeutet das, eine Eigenmarke? Eigenmarke, ja, China, ja. Und dann, wie viel müssen wir denn da kaufen? Genau. Ja, 1 Million Stück, was heißt das? Ja, so und so viel haben wir das Cash überhaupt. Also, das sind ja so Grundsatzthemen, die...
Absolut.
Die ja in dem Konvolut dann auch besprochen werden und dann auch freigegeben werden. Aber dann sie so einzukategorisieren. Und von der Warengruppe würden Sie trotzdem sagen, kategorisiere das schon, also bleiben wir mal ganz, ganz einfach so, das ist Warengruppe Bürobedarf oder sagen Sie, nee, das ist nicht Warengruppe Bürobedarf, das ist Warengruppe alles unwichtig oder vielleicht von der Bezeichnung oder sagen Sie, wie die heißen, ist egal. Wichtig sind die Kennzahlen dahinter.
Die Warengruppe wäre schon der Bürobedarf. Aber die Rolle, die Sie dahinter legen, die kann je nachdem schon ein bisschen unterschiedlich sein. Also Rolle bedeutet immer, das ist die taktische Rolle, die dem Einkauf eigentlich sagt, was ist hier an der Stelle in dieser Warengruppe wichtig.
Alles klar.
Das ist manchmal im Handel ein ganz klein bisschen leichter zu erklären, weil Sie da den Kundenaspekt noch haben. Also Sie haben ein Pflichtsortiment und damit wollen Sie Umsatz machen. Das heißt, da muss die Marge stimmen und da muss der Lagerumschlag stimmen. Punkt. Jetzt haben Sie eine Profilierungskategorie. Gerade jetzt nehmen wir mal so ein Thema Ersatzteile und sagen, lieber Kunde, egal was passiert, dieses Ersatzteil, ich kann nicht immer 24 Stunden für dich liefern. Dieses Ersatzteil wird eine sehr, sehr hohe Marge haben auf der einen Seite, hat aber eine unglaublich langsame Drehgeschwindigkeit. Das muss der CFO aushalten. Warum macht man das? Weil sie dem Kunden sagen wollen, guck mal, wenn du wenn du an Blech denkst, dann haben wir jede Form von Blech. Da rufe ich genau an, weil ich weiß, oder da bestelle ich, weil ich weiß, die haben immer alles. Ja, also wir haben das, kein Geheimnis, kann ich, glaube ich, drüber sprechen, ist eine Positionierung. Wir haben eben bei dem Ersatzteilbereich für Truck und Trailer haben wir damals Druckluft als Profilierungskategorie definiert, weil wir gesagt haben, dadurch, dass es so eine hohe Fachkompetenz, die wir hier haben, da kommt auch wiederum der Vertrieb spielt da der Vertrieb eine starke Rolle. Ja, wir haben so eine hohe Fachkompetenz, die ist viel besser als bei anderen. Das muss sich durch die Sortimentstiefe, und jetzt entscheidet sich das. Das entscheidet meistens immer die Sortimentstiefe. Da kann der Kunde sich darauf verlassen, dass wir in diesem Bereich alles Mögliche haben. Und dadurch bekommt der Artikel eben ein ganz anderes Beschaffungskriterium. Der berühmte Bremsbelag funktioniert so nicht. ihn kauft keiner ab, weil sie müssen preislich passen, sonst ist es vorbei.
Ja, okay. Also das Wertvolle, was ich jetzt nochmal mit rausnehme, ist wirklich die Warengruppen auch nochmal von einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten und halt auch nochmal ja, die Rolle zu verstehen, ja, der Warengruppe. Und sie mit den richtigen Kennzahlen zu hinterlegen und was auch das wiederum bedeutet, also diese Kennzahlen, weil ich finde immer, es ist egal, in welchem Bereich wir Kennzahlen haben, gucken wir uns diese Kennzahlen an und steuern zielorientiert auf irgendeine Zahl hin, dann fokussieren wir uns ja auch nur auf das. Und was sind denn die Auswirkungen, wenn wir uns nur darauf auf Zielzahlen steuern? Was bedeutet das für alle Bereiche, für Produktion oder ne, für Finanzen?
Also zum Beispiel in der sehr Produktion spannend. Wäre dann eben für so einen Zubehörartikel, wo Sie sagen, da habe ich jetzt keine ganz großen Kostenthemen drauf, da müssen Sie halt eine extrem hohe Verfügbarkeit haben. Letztendlich, oder auch im Handel haben Sie manchmal wirklich never out of stock, der darf dann halt auch never out of stock sein. So, und bei anderen Artikeln können Sie sich das gar nicht erlauben. Und das ist eben, also Sie haben die Warengruppe, Sie definieren dann die Rolle, und dann kommt eigentlich die Pricing-Rolle, die Bestandsrolle, die Flächenrolle, letztendlich sogar die Marketing-Rolle manchmal dazu, im Einkauf natürlich nicht. Aber zum Beispiel im Einkauf, was heute immer wichtiger wird, was ich immer mehr sehe, was aber noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, ehrlicherweise, ist zum Beispiel, wer hat die Innovationsrolle? Aus welchen Sortimentsbereichen können eigentlich Innovationen gefahren werden? Das geht wahrscheinlich nicht immer aus allen. Manchmal gibt es im Übrigen auch Zufallstreffer. Aber den Einkauf zum Beispiel auch zu messen, ob er in einer definierten Einkaufsgruppe, die für das Unternehmen sehr wichtig ist, auch wirkliche Innovationen nach vorne bringt. Das ist zum Beispiel ein ganz neuer Aspekt. Neben ESG und Supply Chain aus meiner Sicht fast inzwischen der wichtigste, weil das können Sie eigentlich besser wahrscheinlich einschätzen als ich. Wäre insofern auf Ihre Antwort da auch neugierig. Meine Wahrnehmung sagt mir, dass der Anteil der Wertschöpfungstiefe im Prinzip immer mehr zugekauft wird. Früher waren Mittelständler zu Recht stolz und hatten eine sehr hohe Wertschöpfungstiefe. Durch die Spezialisierung und Globalisierung schaffen sie eigentlich heute Geschwindigkeit und Preiswürdigkeit teilweise und auch Innovationsfähigkeit teilweise nur noch durch Zukauf. Das bedeutet aber, sie brauchen im Einkauf Leute, die vom Markt mitdenken können.
Ja, also das ist das, was wir tatsächlich schon seit ein paar Jahren auch sehen, dass auch, ich sag mal, wenn wir so wollen, der große Mittelstand bis hin zum kleinen Mittelstand, wie wir es sind, ganz klar sagt, alles raus, alle Baugruppen, das machen wir alles nicht mehr selber. Das kaufen wir alles komplett zu. Wir wollen hier wirklich nur noch, liefert das an, wir stecken noch zwei Stecker ran, ein paar Kabel ran und dann geht das Ding hier raus.
Genau, und dann darf aber nicht vergessen werden, weil früher war das Unternehmen in diesem Bereich ja auch innovativ, dass die Innovationsrolle dabei nicht verloren geht.
Ja,
weil absolut. Nur nach dem Motto, wird ja nur eingekauft. Nee, aufpassen. Ja. Deswegen immer der Einkauf. Ich finde, Einkauf ist halt eben über die Jahre deswegen auch immer spannender eigentlich geworden. Auch natürlich durch die Globalisierung. Und jetzt reden wir gar nicht über die letzten zwei Jahre, die es schon nochmal sehr, sehr spannend gemacht haben. Da können wir gleich sicherlich nochmal drüber sprechen. Wenn Sie mit Lieferanten über Themen reden, bekomme ich überhaupt Ware, anstatt noch über den Preis zu verhandeln. Aber wirklich auch Augen und Ohren am Markt so zu haben, zu verstehen, wo passieren eigentlich gerade Dinge auf der Welt? Wo sind Innovationen? Ich habe das im Beleuchtungssektor beim Automotive. Wer hat als Erste die LEDs gehabt? Das waren häufig eben nicht diejenigen, mit denen sie schon seit Jahrzehnten zusammenarbeiten. Da muss man aufpassen, dass man durch auch manchmal falsche Lieferantenloyalität nicht Trends verschläft.
Absolut. Das ist ein Stück weit, also die Beobachtung des Marktes, ist ein Stück weit so wie wenn ich im Aktienmarkt unterwegs bin, dann muss ich auch gucken, wo geht da einer, oder da ist ja selbst, ich bin jetzt mal ganz pragmatisch, ich lese einen Zeitungsartikel und lese von irgendeinem Chiphersteller, der jetzt gerade durch die Decke geht und an Nvidia vorbeiziehen möchte, dann ist ja, oh, Achtung, ja, könnte ich vielleicht auch ein Auge drauf werfen. Und so ist es ja genauso, wenn ich diese selektive Wahrnehmung habe, auch für meine Warengruppe, für meine Rollen und habe da, ganz kurz, hier passiert irgendwas gerade am Markt, da müssen wir uns, also Absolut wichtig. Machen aus meiner Sicht, also gerade der kleine Mittelstand oder im kleinen Unternehmen gar nicht.
Ja, genau. Also das ist, ich gebe auch zu, das ist schon herausfordernd. Aber eben, auch hier ist wieder diese Rollenverteilung, weil die Rollenverteilung schafft ein bisschen Fokus, wo sie sagen, guck mal, darauf konzentrieren wir uns. Und dann müssen sie es auch aushalten, dass bestimmte Themen als Ergänzungssortiment einfach nur mitlaufen. Das ist dann halt so. Mhm. Das ist auch in Ordnung.
Ja.
Ja. Also man kann ja seine Ressourcen nur einmal im Prinzip investieren. Und deswegen ist diese Rollenzuordnung, finde ich, immer so spannend, weil die eigentlich dazu führt, die Ressourcen strategisch an die richtige Stelle zu bringen. Und das ist, sei das Kapital, sei das Marketing oder sei das eben menschliche Ressource im Sinne von auch die richtigen Leute dort zu haben.
Ja. Spannend. Wir machen einen kleinen gedanklichen Haken hinter das Thema Warengruppenmanagement. Wir vermischen das sicherlich immer mit dem einen oder anderen Thema auch nochmal. Und ich würde gerne zum Thema Margenmanagement.
Ja.
Das ist ja auch ein Punkt, den, wo Sie auch Spezialist sind, und das Thema Marge beziehungsweise der Gewinn liegt im Einkauf, aber muss mal ganz klassisch sprechen, ist ja das Thema schlechthin, weil jeder Einkäufer möchte am Ende des Tages auch Geld sparen, und das ist ja jetzt so ein Riesenthema. Ja. Wie sind oder welche Erfahrungswerte haben Sie so aus den Jahren? Wie sind Sie da rangegangen? Wie ist da Ihr Blickwinkel? Ist alles Preis? Wir haben ja schon über verschiedene Branchen auch gesprochen. Jetzt, ich sag mal, gerade im Food-Bereich ist der Preis Nonplusultra. Da wird ein bisschen anders mitgearbeitet mit der Marge als jetzt zum Beispiel vielleicht in der Industrie. Und vielleicht, damit wir den Kreis gleich zu haben, ich habe auch viele Einkäufer auch gefragt oder viele Unternehmen und gefragt, also warum machen die keinen richtigen Einkauf? Die haben teilweise gar keine richtige Einkaufsabteilung. Und dann, ich sage, meine These ist, die verdienen einfach noch zu viel Geld. Weil es ihnen, es kann, also jetzt mal ganz praktisch, wenn mir ein Unternehmen erzählt, die haben 5-6 Millionen Einkaufsvolumen und das macht irgendwie so in Anführungsstrichen der Fördner nebenbei, dann sage ich, ihr müsst noch so viel Geld verdienen, weil wenn ihr mal 5 Millionen richtig zusammenpacken würdet und dort mal Hausaufgaben machen würdet, dann würdet ihr so viel Geld noch mehr verdienen. Und das ist so, wo ich dann sage, also Margenmanagement ist aus meiner Sicht Pflicht für jedes Unternehmen, weil jedes Unternehmen braucht Geld. Wir sind Wirtschaftsunternehmen und wollen Geld verdienen. Aber vielleicht da mal Ihre Erfahrung, Ihr Statement dazu.
Nein, also noch mal ganz kurz zu Ihrem Punkt. Wer Sie im Einkauf nicht professionalisiert, ich habe das mal so übertitelt, so nach dem Motto, einkaufen kann offenbar jeder. Das ist ja so nach dem Motto, ja, wir gehen ja alle einkaufen. Nein, das ist natürlich, und gerade Mittelständler neigen manchmal noch genau ein bisschen in diese alten Mentalität. Nur damit verlieren sie nicht nur Preiswürdigkeit, sie verlieren eben nachher auch den Anschluss an Innovationen und andere Themen. Kommen wir zum Margenmanagement. Das ist natürlich bei mir dann ein starker Fokus, fairerweise auch auf den Großhandel, weil der Großhandel davon lebt, dass er eine extrem breites und tiefes Sortiment anbietet mit extrem hoher Anzahl SKUs. Der entscheidende Punkt ist hier immer, und wenn Sie mit, wenn man über Marge redet, fallen immer zwei Punkte, Einkauf und Preis. Ich sage, ja, das ist, beide sind super wichtig, aber das dazwischen ist nicht weniger wichtig. Und jetzt komme ich dazu nochmal, was ist da wenig? Das betrifft im Teil natürlich auch dann den technischen Einkauf. Zum Beispiel, sehr viel Marge geht verloren im Beständen. Das heißt, sie kaufen wunderbar ein, und aber sie verdisponieren sich massiv oder haben im schlimmsten Fall sogar die Einkaufskondition nur deswegen bekommen, weil sie eine bestimmte Menge abgenommen haben, nach dem Motto, wird schon gut gehen, geht dann nicht gut. Und dann passiert der nächste große Fehler, dann wird die Abschrift nach hinten geschoben, wird schon besser, nein, wird auch nicht besser. Und dann kommt der allerschlimmste Fehler, zumindest im Handel, kann ich jetzt für die Industrie nicht genauso sprechen. Dann kommt der CFO und sagt, jetzt müssen wir, machen wir eine Einkaufssperre, weil wir haben zu hohe Warenbestände. Oh. Genau. Ja. Und da sage ich dann immer, das wäre so, als würde man versuchen, weil man zu viele Badehosen hat, im Winter keine Skier einzukaufen. Das klappt halt nicht. Sondern sie frustrieren, ja, das ist ein ganz gefährlicher Momentum in dem Moment, dass sie eigentlich einer Fehlerkette immer weiter hinterherlaufen, weil sie nicht einmal bereit sind zu sagen, das war Mist, shit happens, schreiben wir ab, weg damit, wo auch immer hin. Und deswegen ist, das ist sicherlich auch in der Produktion, da gibt's dann immer im Handel genauso, im Handel streiten sich Vertrieb und Einkauf, wer ist denn schuld? In der Industrie streiten sich dann Produktion und manchmal Produktion, Vertrieb und Einkauf, wer ist schuld? Genau. Das Entscheidende ist, dass diese Frage völlig irrelevant ist, sondern wenn es dann passiert ist, muss man sie akzeptieren, um daraus relativ schnell eine richtige Entscheidung zu treffen, weil das verhindert größere Margenverluste. Ja, also bei den Versicherern gibt es immer so diesen Spruch, der erste Scheck ist der billigste. Das sage ich ein bisschen auch manchmal provokativ zu meinen Kunden, die erste Abschrift ist die billigste, weil meistens ist damit dann auch, wird dann halt ein Problem relativ schnell gelöst und sonst tragen sie es immer weiter vor sich her. Also soll heißen, Bestandsmanagement gehört, ist ein ganz wichtiger Teil des Margenmanagements. Ja, und muss eigentlich vom Anfang an mitgedacht werden und nicht nur, ich gucke mir meinen Einkaufspreis an, ich habe mir meinen theoretischen Abgabepreis und naja, wenn es dann halt schief geht, dann, das muss ich im Prinzip über Risikocluster eigentlich versuchen mit zu kalkulieren. Das zweite ist dann der Mixeffekt. Jetzt sind wir ehrlicherweise stark im Handel, da kann ich für die Produktion nicht ganz so sprechen. Wo sie durch Sortimentsoptimierungen und richtige Mixeffekte dann halt wirklich, ohne dass sich im Einkaufspreis was verändert, aber ihre Kalkulation verbessern. Sie schaffen einfach Artikel, die höhermargig sind oder höheren Rohertrag haben. Ist im Übrigen wiederum wichtig. Gucke ich eigentlich auf meine Prozentmarge oder auf meinen Rohertrag? Aufpassen, wir verdienen alle unser Geld mit Euros und nicht mit Prozent. Also das ist so der zweite Aspekt, der dort reinspielt. Und da muss zum Beispiel, deswegen messe ich das immer, ich gucke mir immer den Capital Return on Invest an für als Rohertrag, weil ich damit im Prinzip direkt sehe, passen die Bestände zur Marge. Wer eine langsame Lagerumschlagsgeschwindigkeit hat, der muss automatisch in irgendeiner Form das über Marge finanzieren lassen. Und der Schnelldreher, da brauche ich nicht meine x Prozent, der dreht sich halt. Ja. Und jetzt kommt der nächste Fehler, der häufig passiert, das ist die Durchschnittskalkulation. Ich glaube, das ist in der Industrie genauso wie im Handel. Jedes Erteil wird mit dem gleichen Aufschlag kalkuliert, intern oder extern. Und damit werden häufig viele Margenpotenziale außen vor gelassen. Weil der eine Artikel verträgt viel mehr und könnte damit in der Kalkulation des Modells viel besser passen. Und bei dem anderen müssen sie halt sagen, nee, geht nicht. Da muss ich es halt auch mal mit relativ wenig machen. Das geht dann wirklich über die Geschwindigkeit und das Volumen. Das ist eigentlich so mein Thema Margenmanagement. Guckt einheitlich einmal komplett durchgehen. Und natürlich, je komplexer die Artikelhierarchie ist, je mehr SKUs sie haben, umso relevanter wird das. Und dann kommt letztendlich noch das Thema Eigenmarke dazu für den Handel. Sicherlich auch manchmal Zweitmarke für die Industrie. Also wo kaufe ich zum Beispiel wirklich was selber dazu, anstatt zu produzieren. Aber auch da muss man zu Ende rechnen. Ja, eben nicht nur die Margen sich einstecken, sondern die gesamte Wertschöpfungskette der Eigenmarkenproduktion sich angucken, inklusive Beschaffungskosten. Was passiert auf einmal, wenn die Container von 2.000 Euro auf 6.000 Euro oder noch schlimmer 9.000 Euro.
Oder 12.000
Euro. Ja, ne? Ja, ist das kalkuliert? Könnt ihr das durchstehen? Und dann drittens, da sind wir wieder im klassischen Bereich des Einkaufs, wo ich aber sage, das kann nicht der Einkauf alleine lösen. Deswegen habe ich auch immer hatte ich gestern noch eine Diskussion mit einem Kunden. Ja, Maurer, wir trennen Einkauf und Produktmanagement. Und dann zuckt es bei mir immer, dann sieht mein Kunde, dass mein Gesicht sich ein bisschen schmerzverzerrt. Ich sage, jetzt kommt es nämlich, und das sind die Beispiele, wir hatten vorher kurz drüber gesprochen, die ich auch in meinen Case Studies habe, wie schafft man eigentlich 10% wirkliche Savings rauszuholen? Das geht eigentlich nur durch Einkauf und Sortimentsmanagement zusammen, weil sie sich überlegen, brauche ich eigentlich wirklich 15 verschiedene Marken? Muss ich wirklich mich so breit aufgestellt haben? Oder was will mein Kunde wirklich? Und in dem Moment, wo Sie das durch die, auch wieder bei der Rolle sagen, in der Rolle brauche ich für die Marke, auch dem Lieferanten würde ich, dem muss im Übrigen dann auch, oder der Marke, nicht dem Lieferanten, sorry, der Marke wird eine Rolle zugeordnet innerhalb der Warengruppe. Das ist ganz, ganz extrem wichtig. Manche ordnen einfach sagen, das Gesamte sollte, nehmen wir mal im schlimmsten Fall so jemanden wie 3M, riesen Portfolio, dem können Sie ja nicht die gleiche Rolle in allem zuordnen, sondern manchmal ist der ein Ergänzungsartikel und manchmal ist er Profilierung. Das muss man aber auch letztendlich in Verhandlungen mit einbringen. Und jetzt kommt eben der entscheidende Punkt. Vertrieb muss damit ins Boot, manchmal oder denn die Produktion. Können wir uns darauf einigen, dass wir uns letztendlich auf den und den Lieferanten fokussieren? Der bekommt dann die Category Leader Rolle. Das bespreche ich mit dem auch strategisch und dafür hole ich mir dann extra Geld. Das heißt, der Lieferant oder die Marke in dem Fall manchmal, oder auch der Lieferant bekommt für mich eine führende Rolle. Ich bündel wirklich Effekte, weil ich sage, das und das und das kann ich im Prinzip weglassen. Das kann ich mit dem zusammen machen. Auch wenn im Einkauf geht das ja, im technischen Einkauf geht das genauso. Sie haben häufig unterschiedliche Artikel, die Sie auf unterschiedliche Lieferanten verteilen. Überlegen Sie, welche Sie bündeln können und urplötzlich haben Sie halt dann auch eine deutliche Verbesserung. Ich weiß, aufpassen, da kommt das Thema wieder Lieferkettenstabilität, aber das ist ein Abwägen. Und deswegen sage ich, Margenmanagement ist vielleicht eines der komplexesten Aufgaben im Unternehmen, weil Sie so viele Aspekte mit berücksichtigen müssen. Es fängt immer im Einkauf an, geht aber bis zum CFO, der am Ende des Tages die Abschrift zu verantworten hat.
Wahnsinn, ich glaube, das ist so ein Tagespodcast, ne? Margenmanagement.
Ja, das ist schon sehr, sehr spannend, finde ich, ja. Ja,
ja auch, also für mich ist halt auch enorm spannend. Wir haben ja auch Zuhörer, die haben gar keinen Einkauf, die wollen oder die kaufen ein, aber das hat noch nichts mit Einkauf zu tun. Und dann natürlich auch die andere Seite natürlich den Konzerneinkauf. Und da ist für alle was dabei, auch für denjenigen, der seinen Einkauf gerade aufbaut oder auch im Klassenstand ist, weil da sind ja überall Dinge dabei. Und was will mein Kunde wirklich, habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben. Also das ist halt auch nochmal wirklich interessant, auch so gerade mal im Blick so auf Lagerbestände auch und da mal zu gucken, Mensch, können wir nicht das und das eigentlich rausnehmen? Braucht er das wirklich? Frag ihn doch mal, ob er nicht umschwenken kann auf das und das. Ja, kann er auch. Genau. Wunderbar, haben wir das auch schon mal. Das war doch einfach jetzt, ne? Also
ich hatte ein berühmtes Beispiel, ich darf das jetzt, ja, das ist jetzt nichts Schlimmes, aber das war eine Kleinigkeit.
Ja, und das war Teil 1 mit Ralf Maurer und sei gespannt auf Teil 2, denn der kommt in den nächsten Tagen raus, denn dort gehen wir nochmal in einige spannende Themen auch mit rein, in auch ein paar Best Practices, also da erzählt Ralf auch nochmal ein paar Sachen von dem Thema, wie er Savings auch in Unternehmen geholt hat, wie er es konkret gemacht hat und natürlich auch so, was du daraus lernen kannst. Also freu dich auf Folge 2. Und ich freue mich wie immer natürlich, wenn du den Kanal abonnierst. Und wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, für den das auch interessant ist, dann schick die Folge gerne weiter. Und bis zum nächsten Mal.